Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute in dieser besonderen Zeit begrüße ich dann trotzdem den besonders netten Thomas im Studio München. Guten Abend nach München.
Guten Abend nach Köln.
Ja, ich habe heute, wie ich im Vorgespräch schon hatte, in einem Podcast gehört, den auch so ein bisschen gerade die Themen ausgehen und die haben den Begriff Coronavirus in der kompletten Sendung vermieden und haben immer nur von der Situation gesprochen, um es nicht noch höher zu hängen. Das fand ich ganz nett. Und dort hat man auch darüber gesprochen, dass man vielleicht jetzt als Podcast-Machende und Podcast-Hörende vielleicht auch wenn es thematisch jetzt manchmal ein bisschen abgleitet, vielleicht auch diese Normalität braucht und als Ablenkung für die Homeoffice-Leute oder wer sonst alleine mit dem Fahrrad jetzt unterwegs ist, der sonst mit Gruppen ist. Deswegen senden wir weiter, haben uns ein bisschen anders aufgestellt, aber dazu kommen wir später. Wie geht's dir? Du bist gesund.
Ja, mir geht's gut. Also alles bestens. Und bei dir?
Boah, also ein bisschen das Arbeitspensum ist gerade erfreulicherweise hoch. Jeder, der Kinder hat, wird nachvollziehen können, dass es etwas schwierig sein kann, eine Vierjährige, die zu Hause sitzt und nicht sich mit ihren Freundinnen treffen kann, sondern höchstens mal via Skype oder ähnlichen Remote-Lösungen sprechen kann, dass es ein bisschen anstrengend ist, aber es ist ja für eine gute Sache und insofern soll das alles schon richtig sein. Und ich hoffe auch, dass euch und unseren Hörerinnen und Hörern alles gut geht. Wir schicken vorab ein paar Informationen. Punkt 1. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wisst, aber viele Rennen fallen derzeit aus. Das ist sehr betrüblich und ärgerlich. Und mal abgesehen davon, dass das für alle Rennställe schlecht ist, für die Fahrer schlecht ist, für ja, den ganzen Zirkus, nenne ich es mal, sehr schlecht ist. Ist natürlich auch schlecht für uns, weil uns just so ein Großteil der Themen ausgehen. Das kann man nicht anders sagen.
Nee, das ist so.
Ja, also wenn keiner fährt, können wir über keinen reden. Wir haben schon mal eben so ein paar Gedankenspiele durchgegangen. Ne? Also wie kann es mit der Saison weitergehen? Tour de France soll noch stattfinden, Stand heute. Was ist heute eigentlich für ein Datum? Ich weiß gar nicht genau.
24.3.
24.3. Stand Tour de France soll noch weitergehen. Was sagst du dazu, dass die einfach weitermachen wollen?
Stand jetzt ist ja auch im World Tour Kalender das nächste nicht gecancelte Rennen, das Kriterium du Dauphiné. Und ansonsten ist es natürlich sinnvoll, erstmal alles abzusagen bzw. zu verschieben. Klar, so die Klassiker, also die drei Monumente oder ja, Milan San Remo, Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix und Lüttich-Bastogne-Lüttich sind sogar vier.
Ja, ich wollte gerade sagen, natürlich, ich widerspreche dir aber sowas ungern, aber ich dachte so, Moment mal, sind fünf, eins im Herbst.
Die kann man natürlich auch noch nach hinten verschieben im Kalender, sprich im Herbst oder so, was halt auch mal eine schöne Variante.
Hallo? Jetzt ist der Thomas weg. Dum, 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 dum. Dann holen wir ihn wieder rein. So, wir haben kurz einen Tonausfall. Wir waren stehen geblieben, Rennen kann man verschieben, ja. Aber das wird natürlich dann auch ein Gedränge im Herbst, um es mal vorsichtig zu sagen.
Nee, also so Klassiker, wie gesagt, Monumente oder so ein Tagesrennen kannst du alles in Herbst schieben. Und die UCI hat auch schon gesagt, dass die Saison verlängert wird hinten raus. Aber bei den Grand Tours und den kleineren Rundfahrten wird es natürlich dann schwierig, weil A, wer soll das noch alles fahren und B, eine Grand Tour dauert 3 Wochen und ist halt dann einfach die Zeit begrenzt und die heilige Kuh, die man versuchen wird zu retten, ist natürlich die Tour de France und da sehe ich ja maximal bis Anfang Oktober, dass man da fahren könnte.
Ist jetzt auch so, also würdest du jetzt gerade mit einem guten Gefühl zur Tour fahren?
Jetzt? Nein, würde ich gar nicht hinfahren.
Wer fährt denn also?
Ja, wer soll da hinfahren? Die findet dann natürlich ohne Publikum statt.
Würdest du als Fahrer jetzt mit einem guten Gefühl da hinfahren?
Nee.
Aber bist halt gezwungen.
Was heißt gezwungen? Es kommt halt drauf an, was die Teams machen. Also sie können ja auch sagen, wir fahren nicht so, wie es bei Paris-Nizza auch schon gemacht haben.
Ja, ich bin gespannt. Also das wird eine sehr interessante. Du hast... Ich hatte das Zitat parat und du wusstest von wem, Matteo, Trentin, hat gesagt, hat appelliert sozusagen, alles aussetzen und am Ende des Jahres im Herbst eine Rundfahrt fahren, die in Rom startet und über Frankreich nach Madrid führt. Eine, wie ich finde, so unfassbar gute Idee, dass mir fast Gänsehaut gekommen ist, als ich das gelesen habe. Also es wäre wirklich fantastisch.
Ja, mal was anderes wäre das, ja, aber wird natürlich von den Organisatoren her schwer zu machen sein. Also die sagen natürlich jetzt auch alle RCS und ASO, wir legen die Rennen alle in den Herbst, damit die Sponsoren halt auch beruhigt sind, dass ihnen da doch noch eine Plattform geboten wird.
Ja, aber wenn man jede Woche, also wenn man, also was eine Woche kriegt, halt der Giro, eine Woche die Tour und eine Woche die Vuelta, das wäre doch so ein schönes Zeichen. Das wäre doch eine Veranstaltung, da würden sie in 30 Jahren noch eher von sprechen, als jetzt von der Tour 2012 oder 13 oder irgendeinem anderen. Das wäre doch eine einmalige, es soll ja auch eine einmalige Sache bleiben, aber das wäre doch das, was mit allen Favoriten, das wäre doch alles das, was man sich wünscht. Das wäre das einzigste jemals Positive. Was hat uns Corona gebracht? Was hat uns die Situation gebracht? Nichts außer das vielleicht.
Naja, für die Fahrer ist, so doof es auch klingt, dann vielleicht positiv, dass die Luftqualität danach einfach besser ist.
Ja, das auf jeden Fall, das stimmt, ja. Die ganzen Satellitenbilder, die jetzt schon signalisieren, was nur so ein bisschen Stillstand dem Planeten noch gut tun kann. Ja.
Aber es gab auch so die Befürchtung von einem Trainer von FDJ, der gesagt hat, er befürchtet dann eine Tour de France der zwei Geschwindigkeiten, weil natürlich die Trainingsgegebenheiten und Voraussetzungen in den einzelnen Ländern momentan unterschiedlich sind. Also in Spanien und Italien darf man beispielsweise gar nicht draußen trainieren und die können halt nur Indoor trainieren. Und so zum Beispiel Deutschland darfst du ja auch als Profi noch draußen trainieren und Österreich auch.
Ja, aber da war es ja, also so blöd das klingt, ne, dann dafür sind es ja, also Fußballprofis fahren ja auch ins Wintertrainingslager. Dann muss ich halt ein Team irgendwo eine Möglichkeit suchen.
Du kannst ja auch nicht verreisen.
Ja, fliegen darfst du doch, oder? Teilweise noch? Oder ist der Flugbetrieb
Ja, aber
nicht?
es
Ich
fliegt
kenne
ja
mich.
nichts mehr.
Na. Ja, ich bin jetzt nicht derjenige, der deren Probleme zu lösen hat, ne? Aber es stimmt schon. Ja, alles scheiße.
Aber meiner Meinung nach, wenn es so eine Ad-hoc-Tour de France geben würde, würde das natürlich wieder voll Team Ineos in die Karten spielen.
Naja, also ich wäre auch nach dem, was ich so in den letzten Tagen gelesen habe und so, wäre ich jetzt mal ein bisschen skeptisch, ob das nicht, oder auch da, ja, skeptisch ist vielleicht das falsche Wort, aber wäre ich zumindest mal, es würde so manches Trainingsprogramm, in Klammern Präparationsprogramm, vielleicht auch dann mal auf den Kopf stellen und vielleicht hätten wir dann mal mehr cleane Fahrer als jemals zuvor. Ja? Weil die können ja nicht den Spiegel andauernd aufrechterhalten.
Nee, klar, aber ja, ich weiß nicht. Also auf der anderen Seite werden ja momentan auch, können eigentlich keine Kontrollen durchgeführt werden.
Ja, aber weißt du, ja, können sie nicht, ne? Aber jetzt sich gerade voll zu präparieren, macht halt, finde ich, auch so ein bisschen wenig Sinn, ne? Weil du weißt ja nicht, für wann. Also das,
Nee, ist immer die große Frage, wann geht's weiter? Also du sitzt halt zu Hause auf Abruf und manche sagen halt, wir machen das jetzt so wie eine Saisonpause, weil wir nicht von Februar bis Oktober in Form sein können. Und manche, die halten halt so ein gewisses Fitnesslevel.
Ja. Warten wir mal ab. Also ich bin immer nach wie vor noch gespannt und hoffe, dass uns das, dass wir dieses Jahr noch ein paar Sportveranstaltungen sehen. Also jetzt vor, ich glaube, heute, gestern ist auch Olympia abgesagt worden. Zum Glück kann
Heute
ich dazu nur sagen.
verschoben.
Verschoben? Ja, also auf nächstes Jahr. Gut. Für dieses
Genau,
Jahr.
aber das Doofe ist, die ganzen Betten sind schon für eine andere Veranstaltung gebucht.
Für 2021, die Betten sind schon gebucht.
Ja, nicht für Olympia.
Was ist denn 2021 dort?
Keine Ahnung, was da noch für eine Veranstaltung ist, aber wir sind auf jeden Fall schon reserviert. Also da müssen sie noch ein bisschen Geld vielleicht locker machen, um da die anderen Hotelgäste zu verscheuchen.
Die haben jetzt schon die Hotels in 2021 in Japan ausgebucht. Krass. Vögel sind das da. Mann, Mann, Mann. Naja, heutzutage, ne, wer weiß. Bin ich mal vorsichtig. Ich sehe gerade die Verdopplung der Fälle in NRW. Hat sich deutlich verbessert. Ja.
Wieso verdoppelt, denn es doch ja verschlechtert?
Ja, nee, wenn es länger dauert, bis die Anzahl der Fälle sich verdoppelt, ist ja der, also, ne, dann
Ach
hier,
so,
ne,
ich
also
dachte
hier,
jetzt von Tag zu Tag.
also ja, von Tag zu Tag noch mehr doppelt. Nee.
Das wären dann wieder die Exponentialfunktionen.
Ja, ich habe auch Mathe irgendwann aus Gründen, also hätte ich nicht noch ein bisschen Mathe für die Physik gebraucht, dann hätte ich das viel früher noch mich verabschieden müssen eigentlich, also rein mental. Also mental hatte ich es natürlich, aber körperlich. So, also, das war jetzt vielleicht so zur allgemeinen Rennsituation. Wir hatten noch einen Todesfall. Den habe ich jetzt nicht mehr, den haben wir noch gar nicht ins Dokument aufgenommen. Sag nochmal schnell, wer war es noch gleich?
Einer der berühmtesten Radsportjournalisten, Gianni Mora, ist gestorben.
Ja, genau. War das, also ich habe Erinnerungen, dass er auch früher für die Gazzetta dello Sport geschrieben hat. Ist das richtig?
Ganz früher, ja. Und ansonsten war er halt vor allem in Italien berühmt durch seine Sonntagskolumne, die er da hatte, und seine Reportagen von der Tour de France.
Ah, okay. Ja, ist jetzt so ein Name schon mal, muss ich ehrlich gestehen, schon mal gehört. Ich verfolge ja so, also dass ich jetzt noch Radsportjournalisten namentlich kennen würde, das ist ja nicht so der Fall.
Da gibt es auch ein ganz berühmtes, also so eine Radsportromanze, also so ein Buch, das heißt Giallo su Giallo, also Gelb zu Gelb.
Ah, okay. Das
handelt im Prinzip von seiner Liebe zum Radsport.
Okay, okay. Werden wir vielleicht noch verlinken, wenn wir den Link noch finden. Aber das muss es dann jetzt mit.
War übrigens, er war dafür berühmt, dass er ein Gegner der Digitalisierung war auch.
Ah, also hat er noch auf der Schreibmaschine geschrieben?
Genau.
Echt?
Bis vor 10 Jahren hat er keinen Computer benutzt. Und das Lustige war, bei der letzten Tour de France hat den so ein italienischer Podcast, haben die getwittert, so eine Anekdote gefragt. Haben sie zu ihm gesagt, wir planen ein neues Format für die Tour de France, um dieses Jahr zu berichten, Podcast. Und hat er gesagt, könnt ihr mir das nochmal auf Italienisch erklären?
Ja, das, für das Wort Podcast gibt es, wenn wir jetzt auch keine, wie soll man sagen, keine
geläufige... Gibt es gar kein deutsches Wort auch.
Nee, kein geläufiges...
Höraufzeichnung.
Tonbandaufnahme. Oder so, stimmt, ja. Höraufzeichnung ist noch besser, aber das ist losgelöst vom Medium betrachtet. Ja, er möge in Frieden ruhen und jetzt oben seine Finger in die Tasten hauen. Ja, was Besseres kann man ihm, glaube ich, nicht wünschen an dieser Stelle. Wie machen wir denn jetzt weiter? Wir haben, ich habe vor allen Dingen mir lange Gedanken gemacht. Ich habe andere Podcaster, Sportpodcasts gefragt. Und eigentlich haben wir uns jetzt überlegt, dass wir das machen, was ich eigentlich so als Plan schon sehr, sehr lange, also ich weiß gar nicht mehr, es gibt einen Hörer von uns, den habe ich dazu schon mal befragt, weil er ein sehr kreativer Kopf ist, ob ihm mein Name dafür einfällt. Und ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. Es ist jedenfalls so lange her, dass ich die ganzen Vorschläge nicht mehr gefunden habe. Und was wir machen werden. Und da möchte ich auch wirklich darum bitten, dass ihr uns ganz ehrlich Feedback gibt. Wir werden schlicht und weg einfach eine Sendung namens Velokultur so lange aus der Taufe heben. Dabei werden wir in erster Linie über Bücher und Filme sprechen. Wenn uns noch Theaterstücke oder Tanzaufführungen zum Thema Radsport auffallen.
Oh ja, da können wir auch mal eine Rubrik machen, Radsport-Songs. Da habe ich eine ganze Playlist.
Ja, genau. Ne? Also ihr seht, also diese Idee kam jetzt während der Sendung. Wir sind also noch sehr, sehr, sehr flexibel mit dem, was wir machen wollen. Ich muss mal gerade hier noch ein Licht anmachen, weil sonst kann ich... eine Sekunde, ich bin sofort wieder da. Also ihr seht, das ist hier alles Work in Progress gerade. Und ja, wir haben, also ich habe, jeder von uns oder von euch hat wahrscheinlich diesen Stapel an Radbüchern, Radsportbüchern oder Filme, die ihr gesehen habt. Und es werden mit Sicherheit sich in den nächsten, weiß nicht, wie lange wir das machen werden, Wochen, Monate, viele Überschneidungen damit vorhanden sein, mit dem, was ihr selber schon gelesen oder gehört habt. Klar, wird es sich nicht vermeiden lassen. In dem Fall könnt ihr uns einfach einen Kommentar hinterlassen, was ihr davon gehalten habt, von dem Buch, dem Film oder. Und solltet ihr es noch nicht kennen, dann ist es vielleicht eine schöne Anregung, sich selber mal mit dem Buch oder dem Film auseinanderzusetzen. Das werden keine Sendungen, die in einer Ausführlichkeit sind, wie es der Velo Race ist. Das muss man auch ganz klar sagen, weil wir sind nicht das literarische Quartett. Wer war eigentlich zuletzt im literarischen Quartett, weißt du das?
Ich kenne nur das literarische Quartett mit Marcel Reich-Ranitz.
Nee, da gab es ja später noch eins mit dem einen Herrn, den habe ich mal bei einer Lesung, da war ich bei einer Lesung von ihm. Und das war sehr lustig, weil da hat er sein Buch gelesen Und dann klingelt ein Telefon im Publikum und er hat sich echt, also er hat mit seiner Mutter gelesen. Die Mutter ist auch, ach, da auch ein Schriftstellungsmove. Ihr seht, wir gleiten jetzt hier noch mehr ab als überhaupt vorher irgendwo. Und dann klingelt es im Publikum das Telefon, ne? Und bei einer Lesung alle natürlich so peinlich berührt. Und was mich sehr gewundert hat, da dieser Herr auch manchmal für ich sag mal, durchaus verbale Spitzen bekannt ist, literarisch, äußerte er sich dazu gar nicht. Also man hätte jetzt irgendeinen Kommentar erwartet, zumindestens. Und er sagte gar nichts. Und der ältere Herr ging dann raus. Und als er das durch die Tür weg war, meinte dann der Schriftsteller, jetzt ist mein Vater auch weg. Das war sehr, sehr lustig. Also, ja. Gut. Ja, wir machen also jetzt nicht das literarische Quartett. Das haben wir jetzt hier schon mal festgehalten. Wir werden einfach darüber Lust, Laune sprechen, was wir gelesen haben, was wir kennen, was wir mögen. Nicht so in der epischen Länge, die es sonst hier so gab. Und wir hoffen, dass ihr ein bisschen Spaß dran habt. Gebt uns ein ehrliches Feedback, bitte. Weil wenn das keinen interessiert und ihr das alles echt nur doof findet, dann investieren wir die Zeit in andere Sachen. Das ist doch völlig in Ordnung. Wir machen das ein bisschen für uns, wir machen das auch für euch, damit wir jetzt nicht so komplett ohne Kontakt hier dastehen in den nächsten Wochen und Monaten. Hoffen wir, dass wir es nicht so lange machen müssen, aber wenn, dass wir alle ein bisschen Spaß daran haben. Oder, und Thomas, also hier direkt aufschreiben mit der Musikplaylist, ne?
Ja, habe ich notiert.
Wo? Ich sehe es nicht. Naja. ihr könnt jetzt natürlich an den Kapitelmarken schon sehen, worum es geht. Ich habe heute den ersten Part, der Thomas den zweiten. Deswegen wird der Thomas dann vermutlich auch ein bisschen leiser am Anfang sein. Aber ich denke, wir werden uns auch ein bisschen dann über den Menschen unterhalten können. Und bei mir geht's im ersten Buch um das Buch von Charles Virgilius, Domestique. Habe ich schon mehrfach erwähnt in der Sendung. Und zum Anfang dürfen wir, das habe ich mir extra, also bei einem Verlag habe ich mir die Erlaubnis eingeholt, bei den anderen werde ich das einfach dann genauso machen, habe ich mir überlegt. Dürfen wir sogar kleine Stücke rauslesen. Ich bin nicht der beste Vorleser zugegebenermaßen, aber so, um einen Eindruck von dem Buch auch zu bekommen. Ich war nur bei wenigen Rennen dabei, die ich als wahrhaft besonders einstufen würde, aber der Giro d'Italia war eines davon. Ich habe immer gesagt, dass Italiener leidenschaftliche Radsportfans waren, aber ich musste erst Profi in einer italienischen Mannschaft werden, um zu begreifen, wie sehr das Radfahren zur italienischen Kultur passte und wie sehr in Italien zu fahren zu mir passte. Die italienische Fahrweise wird von so viel mehr bestimmt als nur der Strecke und den Fahrern. Sie ist die Vollendung aus Geografie, Geschichte, Ästhetik, Leidenschaft, Prestige und der tief verwurzelten Sehnsucht der Italiener, etwas Schönes zu erleben. Radrennen funktionieren in Italien deshalb so gut, weil sie so genau den Bedürfnissen des Publikums entsprechen. Die Leute wollen Spektakel und etwas, über das sie reden könnten. Die Streckenführung hält sich nie an den gesunden Menschenverstand. Wozu auch, wenn man einen Umweg machen kann, um einen Anstieg vor malerische Kulisse oder vorbei an einer historischen Kapelle mitzunehmen. Die Rennen halten die Fahrer auf Trab und die Tuchfühlung mit der Geschichte des Sports. Das ist nur ein ganz kleiner Auszug, später kommt noch einer und diese Stelle habe ich aus zwei Gründen ausgewählt. Einerseits, weil ich finde, dass sie so an den schönen Stellen des Buches den Ton des Buches ganz gut wiedergeben. Und zum Zweiten, weil ich wusste, dass ich damit dir aus der Seele spreche.
Ich glaube, ja, schon, also.
Oder? Das ja. Beschreibt das Rennen in Italien vielleicht oder das Fahren in Italien ganz gut.
Das gilt ja allgemein oft für den Radsport.
Ja, also und Charles Virgilius, nochmal kurz, vielleicht ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen zur Person, damit ihr wisst, wer dieser Mensch auch ist, ist also ein Sohn von einem britischen Vater, der als Springreiter bei den Olympischen Spielen, finnischer Vater und britische Mutter, so rum war's, der in England, England ausgewachsen und aufgewachsen ist. Ist in England groß geworden und ist damals, ich kann es nicht aussprechen, Stagiaire bei Linda McCartney Racing Team geworden, was er im Buch als relativ skurril bezeichnet, dass sie dann als Vegetarier unterwegs waren auch oder sein mussten und es ihm relativ schwer fiel in der Zeit, ist danach zu Mapei gegangen, die damals das führende Team waren. Ne? Also das kann man, glaube ich, so ohne
Ja, dieses Farmteam von denen.
Genau. Den Nardi Kolpak hießen die, glaube ich.
Also da waren
auch nee, so das, Fahrer. Da kam ich später hin. Genau, bei dem Farmteam.
Waren halt auch so Fahrer wie Pozzato oder Cancellara in der U23 bei diesem Quickstep Farmteam.
Genau. Also das war, die haben sich halt damals zwei ganze Teams geleistet irgendwie, ne? Also das war. Und das war halt auch, als er da angekommen ist, war das wirklich so, wow. Also da so ankommen. Ne? Und ist dann von dort zu zwei kleineren italienischen Teams gegangen, wo er sich seinen Ruf erarbeitet hat als, ja, wie das Buch schon namensgebend sagt, als Domestike. Bis jetzt 2005. Die Stelle, die ich jetzt zitiert habe, war, glaube ich, 2003 oder 2004. 2005 ist er dann zu Liquigas Bianchi gegangen. Und ist ja dort gefahren als Edelhelfer auch. Und ja, das ist er sehr, sehr glücklich gewesen. Ne? Also hat damals, ich glaube, mit Cunego sind sie damals.
Er hat 2007 den Giro gewonnen mit Di Luca. Genau.
Ja, mit ihm, aber ohne ihm auch. Er ist nämlich am letzten Tag, am vorletzten Tag ausgestiegen. Musste also sozusagen abbrechen. Und das war, beschreibt er auch als nicht wirklich erbaulich, um es mal vorsichtig auszusagen. Also er hat in jungen Jahren einen Unfall und hatte dadurch seine Milz verloren. Und ich kenne mich jetzt medizinisch nicht genug aus, aber es war auf jeden Fall so, dass er in manchen Situationen einfach mit Entzündungen und so weiter schlecht umgehen konnte und ja, hatte irgendwie war krank und musste mit Fieber aussteigen am letzten Tag und konnte deswegen nicht nach Mailand reinfahren.
Ja, also letzter Tag war er nur eine Flachetappe und davor war er noch ein Zeitfahren.
Ja, ich glaube, das Zeitfahren ist er noch gefahren, aber auf jeden Fall ja, musste er aussteigen ganz am Ende und ja, relativ unschön. Damals auch mit so Leuten wie, sag mal schnell, Cunego war da im Team und auch
nee, Cipollini. Nee, der war nicht in der Mannschaft. Hm? Der war nicht in der Mannschaft. Also mit dabei waren beispielsweise Vincenzo Nibali schon, Franco Pellizzotti oder Gasparotto.
Ah, okay. Ja, mit Gasparotto war auch mal im Zimmer. Ja, dann ist vorher Cipollini noch gegangen. Naja, von dort ist er dann nach Science Lotto gegangen, wo Cadel Evans zum großen Toursieger aufgebaut wurde. Ja, sie haben auch gar nicht weit voneinander gewohnt in Italien. Das war alles wenig erbaulich. Im Omega Pharma Lotto gewechselt dann. Von da aus zu United Healthcare Pro Cycling, wo er, nachdem er bei Omega Pharma quasi lange Zeit nicht gefahren ist, dann nochmal einen letzten Vertrag bekommen hat. Ja, und dann hat er da seine Karriere beendet. Er gilt als einer der wenig schillernden, aber doch besten Domestiken, die allerdings nie ein Rennen selber gewonnen haben. Also er hat kein Rennen selber gewonnen, jemals. Wenn man so die Geschichte sich im Buch anschaut, also es gibt so ganz viele einzelne Facetten des Ganzen. Also ich finde zum Beispiel, er hatte ganz am Anfang eine Problematik mit seinem Hämatokritwert, der natürlich sehr, sehr hoch war. Und dann dort aber auch, ist er einmal getestet worden, musste dann sich selber verteidigen, sozusagen musste selber den Gegenbeweis antreten, dass er nicht gedopt hatte. Wenn man der Geschichte, die er selber schreibt, Glauben schenken darf, kommt das Doping auch in seiner Karriere nicht vor. Wie glaubhaft das ist, ich weiß es nicht. Ich bin geneigt, ich würde es ihm sehr, 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 sehr gerne glauben, so wie er es beschreibt. Ne? Also er hat immer sehr viel Wert auch auf frühere Freunde, Familie und so weiter gelegt. Und die jetzt alle zu betrügen die ganze Zeit, ich weiß es nicht. Also das wäre schon hart. Er nimmt in seltensten Fällen ein Blatt vom Mund, ist aber auch so, dass er irgendwie nie, ja, wie soll man sagen, nie so, wie ist das Wort dafür? Denunziatorisch oder auf den Finger zeigen oder er beschmeißt keine anderen mit Schmutz irgendwie. Es gibt eine Szene, die oder eine Sache, die ihn wohl maßgeblich irgendwie beeindruckt hat. Das war, ich will jetzt nichts Falsches sagen, eine Weltmeisterschaft muss es 2004, 5 oder so gewesen sein, wo er zum ersten Mal sozusagen auf andere Teams sind an ihn herangetreten, ob er sie unterstützt. Ich glaube, es waren die Italiener oder vielleicht sagt das auch nicht, aber es waren mir ziemlich sicher die Italiener. Und für ihn war das so ganz klar, dass er das macht. Und dann ist er aus der britischen Mannschaft rausgeflogen, auch aus dem Olympiakader rausgeflogen und. Also das war auch alles wenig erbaulich und er hat es auch gar nicht so richtig verstanden. beziehungsweise hat es verstanden, aber kann es nicht so richtig nachvollziehen, weil es ist halt eine Weltmeisterschaft und was das für ein Sport ist und so weiter. Und die Engländer hätten eh nie eine Chance gehabt. Das wird, nimmt einen gar nicht so kleinen Anteil Platz im Raume ein und aber so viel auch nicht wiederum, ne? Also ich finde den Stil des Buchs ganz schön. Woran musst du denken, wenn du an Charles Vigilius denkst? Hast du da irgendwas, was du mit ihm
verbindest? Weniger als an seine Zeit als Fahrer, sondern mehr als sportlicher Leiter.
Das ist interessant, ja, weil einer habe ich gar kein Bild von ihm. Ich habe mich ehrlich gesagt sogar schon gewundert. Ich habe mich gefragt, was macht er jetzt? Und dann habe ich erst gesehen, dass er mit Wouters wahrscheinlich dann, ne? Also in seinem...
Er ist jetzt sportlicher Leiter bei EF Education First. Wenn ich an Charles Vigilius denke, muss ich immer an diese eine Szene denken aus dem Film Time Trial von David Miller. Da ist irgendwie bei Tirreno Adriatico fahren die und so Start ganz normal und dann wird irgendwie dieser Teamwagen von Garmin damals noch von so vielen Fans belagert und der brüllt die alle an, fucking Neutral Zone.
Ja, also ich kann ich mir gerade so wenig vorstellen, weil in dem Buch wirkt er eigentlich sehr, sehr ausgeglichen und seine schönsten Momente hat er, wenn er irgendwo an einem See sitzt und keine Geräusche hat. Deswegen kann ich mir ihn gar nicht so als wie soll man sagen, derwisch, also wie ein derwisch schimpfend vorstellen. Aber wenn du das sagst, stimmt das schon. Ich habe länger gebraucht, um das Buch zu lesen und das war absolut nur Zeitmangel. Also ich habe immer wieder, wenn ich es mir genommen habe, habe ich mich darüber gefreut und bin jetzt auch, als ich es die letzten Tage dann mal auch im Hinblick auf die Sendung endlich mal und mehr Zeit in die Hand genommen habe und Sendung gelesen habe, sehr, sehr erfreut. Ich finde, das ist eine sehr schöne, von schöner Geschichte kann man da glaube ich gar nicht reden, aber ich finde, das rückt so die Portion, die Person des Domestiken sehr, sehr schön in den Vordergrund. Und was es auch dazu gehört. Also es gibt so Stellen, wo er beschreibt, wie er einfach mal sich darüber, also für ihn war dann das Siegen gar nicht so richtig, also das eigene Siegen überhaupt nicht wichtig, ne? Wenn er so ein langgezogenes Feld hinter sich hergezogen hat und abends an der Bar jemand zu ihm hingekommen ist und hat gesagt, ey Charlie, du hast uns das Leben heute schwer gemacht, dass das so der schönste Lohn ist, den er kriegen konnte. Und was er, das sozusagen sein Lohn war. Neben des Geldes natürlich auch dann. Und ich finde, das beschreibt sehr, sehr schön eine Geschichte, eine Karriere von Anfang bis Ende. Also zumindest seine aktive Zeit als Radsportprofi. Und ich weiß nicht, danach hatte ich irgendwie, als ich das Buch durch hatte, dachte ich so, irgendwie so dieser Mensch oder dieser Charakter oder so, der ist echt jemand, mit dem man mal gerne abends auch gerne ein Bier trinken würde. Oder dem man nur Gutes wünscht. Bei Autobiografien ist das natürlich meistens so, dass die Menschen sich nicht als komplette Vollschwachmaten darstellen. Das bringt es ja irgendwie mit sich. Aber außer die Biografie. Ich habe die Biografie von Helmut Berger gelesen. Der schon. Aber echt, also nett. Und ich finde es auch so ein runder Bogen, runder Faden. Und wer sich mal dafür interessiert, wo vielleicht dann auch noch Leute, die nicht so ganz im Rampenlicht stehen, was da vorgeht und was die zu tun haben und wie sie es machen und wie sie so ein Rennen sehen, dem sei das echt ans Herz gelegt. Und er beschreibt auch nicht nur positive Sachen, ne? Also er ist jetzt keine verklärte Welt. Ja.
Aber irgendwo hatte ich das neulich auch wieder gelesen oder gehört. Also in irgendeinem Podcast, wo halt auch ein Helfer zu Gast war und der es auch ganz gut beschrieben hat. Irgendwo kommst du halt dann an einem Scheideweg in deiner Karriere an, wo du dich dann dir bewusst werden musst, ob du Helfer werden willst oder ob du ganz aufhören willst. Mhm. Und wenn du dich damit abgefunden hast, gehst du halt in der Rolle auch auf.
Ja, und vor allen Dingen auch, wenn du nicht den, wenn du mal abgesehen von der finanziellen, von den finanziellen Dingen, ne? Es gibt ja Leute, die haben irgendwie das, ich glaube, das muss man nicht nur auf den Radsport oder auf diese Situation ziehen, ne? Aber es gibt ja einfach Sachen, die einen definieren und woraus man seinen Selbstzweck oder keine Ahnung, wie man das bezeichnet, oder selbst, wo man ist und wie man ist und was man ist und was man macht, ziehen, ne? Und wenn du einfach immer unglücklich damit bist, der Sieger sein zu wollen, bringt's ja auch nichts, ne? Selbst wenn du dazu die Anlagen hast, aber ne, der Charles Villiers hat auch sehr früh gesagt oder eingesehen, dass er ein guter Helfer ist, ein sehr, sehr guter Helfer, dass er nie der ist, der vorne sein will. Ich muss da ganz oft an die Klöten denken. Bei dem Buch. Der es ja auch irgendwie nie dazu geschafft hat, so ganz, 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 ganz weit vorne zu sein. So, und aber auch man nie den Eindruck hatte, dass er da richtig unglücklich darüber ist, nur derjenige zu sein, der nicht ganz im Rampenlicht steht.
Ne? Da gehört halt noch mehr dazu, als dann wirklich richtig gut sportlich zu sein, sondern auch den mentalen Druck standzuhalten.
Ja, genau. Oder und auch vielleicht sich selber einzugestehen, dass man nicht derjenige ist, der unbedingt der Leader sein muss. Und wenn du das vielleicht dann einmal akzeptiert hast oder einmal eingesehen hast, aber dafür deine anderen Qualitäten in die Waagschale wirfst und zusätzlich dann auch noch von den Liedern irgendwie die Rückmeldung oder die positive Resonanz oder das Bauchpinseln vielleicht kriegt dafür, ne? Also er hat zum Beispiel auch gesagt, dass Damiano Cunego ein Fahrer war, der irgendwie sich immer vor seine Helfer gestellt hat und so, ne? Da wäre es nie dazu gekommen, dass ein Damiano Cunego auf zum Beispiel vor einem Mikrofon sagt, ja, das ist halt alles nur gelaufen, weil ich hatte nicht das Team dafür, um zu unterstützt zu werden. Das wäre halt nie passiert, während das bei einem anderen Fahrer, der bei Lotto vielleicht dann doch nicht die Tour gewonnen hat, dann durchaus mal der Fall war, dass er die ganze Zeit nur über das Team gemosert hat und deswegen auch eine schlechte Stimmung verbreitet hat. Also solche Anekdötchen werden dann durchaus auch aufgegriffen.
Da können wir übrigens auch vielleicht bald mal, also ich lese gerade, habe angefangen, die Autobiografie von dem zu lesen.
Woher weißt du denn, wen ich meine? Ja, wär vielleicht dann auch mal eine Geschichte, das Ganze von der anderen Seite zu sehen. Ja, ne, also das solche Einsichten auch in den ganzen Profizirkus. Und das dabei finde ich aber auch immer noch in einer Art und Weise, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Vigilis jetzt ein Problem damit hätte, diesen Menschen zu treffen oder so. Ne? Also er wirft nicht jetzt so richtig mit Dreck auf Leute und sagt dann eher, waren halt nicht auf einer Wellenlänge und so weiter. Und der eine und sagt dann eher das Gute als das Schlechte. Und das finde ich ganz, ganz, ganz angenehm. Ja, also für mich würde ich sagen, ist so ein Buch, das kann ich mir auch gut vorstellen, nochmal zu lesen. Jetzt vielleicht nicht in einer Woche oder zwei, aber insgesamt hatte ich sehr viel Freude damit. Und ja, wir werden es hier verlinken. Ich kann es wirklich nur von Herzen empfehlen. Wer da Interesse dran hat, der soll sich das mal antun. Ich darf, lese noch mal eine zweite Stelle kurz vor. Auch nur eine Seite, jetzt nicht so viel. Geht es natürlich um seine Zeit bei Liquigas und wie sie dann ein erstes Teamtreffen sozusagen hatten. Ich fange mal hier an. Als wir uns mit Namen schon anfangen. Als wir uns in dem Ort trafen, war der Kader komplett. Der größte Namen im Team war ohne Zweifel Mario Cipollino. Cipollino? Cipollini. Cipo hält den Rekord für die meisten Etappensiege beim Giro. Er war ehemaliger Weltmeister und ging mit 37 in seine letzte Saison. Bei Liquigas hat er unter anderem wegen der Chance unterschrieben, sein geliebtes Mailand Sanremo zum zweiten Mal zu gewinnen und seine Verpflichtung bedeutete einen großen Publicity-Coup für das Team. Seine Persönlichkeit war so überragend, dass man ihr sich kaum entziehen konnte und ich freute mich darauf, in seiner Mannschaft zu sein. Da ich den Radsport sehr genau kannte, wusste ich, dass zwischen uns nie so etwas wie Rivalität entstehen könnte, denn er war ein Hühne von Kerl und ich war, wie er ja selber schon angemerkt hatte, das genaue Gegenteil. Cipollini setzte seine Lausbubenstreiche während der beiden Tage im Trainingslager fort und ich sah, welch richtigen wichtigen Beitrag er dazu leisten könne, dass die Stimmung in der Truppe gut war. Er herrschte eine entspannte Atmosphäre und am letzten Abend saßen wir alle bei einem kleinen Umtrunk zusammen. Die meisten Teams befürworten so etwas, denn nichts schmeißt Männer so sehr zusammen, wie gemeinsam einen zu heben. Aber da es eine italienische Mannschaft war und keine, sagen wir einmal, belgische, erwies sich ein kleiner Umtrunk tatsächlich nur als kleiner Umtrunk. Im Großen und Ganzen benehmen sich Italiener sehr recht gesittet, wenn es um Alkohol geht, und es kommt nur selten zu den enthemmten Gelagen, wie man sie von anderswo kannte. Aber betrunken oder nicht, Cipo hatte sich das Unterhaltungsprogramm schon zurechtgelegt. Eine feierliche Einführung für die jungen Fahrer. Nach dem Abendessen wies er alle an, sich zu erheben und führte die Neoprofis in den kalten Novemberabend hinaus. Das erste Rennen der Saison stand bevor. Während wir anderen unter schallendem Gelächter dem Trüppchen hinausfolgten, erschien Chippo mit dem Rad des 1,93 Meter großen Schweden Magnus Backstedt im Schlepptau. Jetzt, meine Herren, ist es an der Zeit für das Chronometro. Chippo war auf die Idee verfallen, auf dem winzigen Kreisverkehr vor dem Hotel ein Zeitfahren auszutragen. Die Regeln waren denkbar einfach. Jeder der vier Neoprofis würde das Zeitfahren mit nacktem Oberkörper absolvieren und erst dann an den Start gehen, nachdem er eine Karaffe Wein ausgetrunken hatte. Das Rennen führte über zwei Runden, was uns die Gelegenheit gab, die Teilnehmer nach der ersten Runde mit Eiswasser zu bespritzen. Und um sicherzustellen, dass sie angemessen motiviert wären, würde Chippo den Fahrern in seinem Wagen hinterherjagen. Der Anblick des ersten Fahrers, als er nach der ersten Runde auf Magnus Backstedts riesigen Rad um die Kurve kam, hinter ihm Cipollini im Bentley, hupend und aufblendend, während Dari Andriotto und wie ein tollwütiger Direktor Sportiv aus dem Fenster lehnte und »Vai, vai, vai, Porco Dio« brüllte, war unbezahlbar. Keine Ahnung, was die anderen Hotelgäste davon hielten, aber wir alle, inklusive der Neoprofis, lachten uns kaputt. Das war ein herrliches Spektakel. Das kann ich mir vorstellen, da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Und irgendwie ist diese ganze Szenerie, kann ich mir Cipollini da so gut bei vorstellen. Das Einzige, was er wahrscheinlich sich geärgert hat, dass er nicht mit freiem Oberkörper gelaufen ist. Noch eine Anmerkung dazu. Ich gucke jetzt gerade mal, ob es hier hinten drauf steht. Also Tom Southam war 3 Jahre auch Profi in Italien. Er ist sozusagen der Co-Autor. Ist jetzt Journalist für Radsportmagazine. Wie gesagt, das ist dann eher dein Metier, dass du ihn kennst. Und ich weiß nicht, ob ich es jetzt auf die Schnelle finde. Was mir noch wichtig ist zu sagen, dass ich finde, dass die Übersetzung sehr gut ist. Also ich habe jetzt das Original nicht gelesen, aber manchmal bei wirklich so schnellen Übersetzungen oder so etwas, da also komme ich zu einem anderen Zeitpunkt nochmal drauf. Ich finde, ganz einfach gesagt, die Übersetzung sehr schön. Also es ist insgesamt die deutsche Übersetzung auch schon geschrieben. Muss man, finde ich, auch immer mal erwähnen. Also, Charles Vigilius, Domestique, Daumen hoch bei mir, eindeutig. Gutes Buch, gerne verschenken, gerne sich schenken lassen, macht Spaß. So, was haben wir jetzt? Jetzt bist du dran, Thomas. Jetzt muss ich, kann ich mich ausruhen, also nur ergänzen.
Ja, also wir haben jetzt schon ein Buch gehabt und ich habe mich heute für diese Kultursendung für einen Film entschieden. Passend auch jetzt zur Jahreszeit, zum Frühjahr und zu meinem Lieblingsrennen. Darum geht es nämlich, um Paris-Roubaix. Und es ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme aus dem Jahr 2007, zwar schon ein bisschen älter, Road to Roubaix, eine Dokumentation über Paris-Roubaix, wie sie meiner Meinung nach bislang die beste ist. Also es geht da quasi darum, auch für Außenstehende zu zeigen, was so Paris-Roubaix als Faszination ausmacht, was es von anderen Radrennen auch unterscheidet. Und der Film besteht eigentlich daraus, dass Bilder sprechen gelassen werden, also halt Fotografien mit entsprechender Musik und Interviews geführt werden mit Fahrern oder anderen Beteiligten auch. Und was ich halt daran auch ein sehr schönes, also so eine sehr schöne Aussage fand, von einem Deutschen sogar, Tim Köln, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ich habe mir jetzt auf der Webseite, habe ich gerade mal gesehen, also Bilder, Fotograf, Punkt.
Genau.
Irgendwie schon mal drüber, also den Namen habe ich schon mal gehört, aber jetzt so kann ich konkret nicht mit irgendwie einem...
Da hat auch, glaube ich...
Jetzt weiß ich. Entschuldigung.
Letztes oder vorletztes Jahr in Düsseldorf.
Ja.
Zum Tourstart gab es da eine Ausstellung mit diesen ganzen Fotografien, unter anderem mit Rolf Aldag.
Da war ich.
da warst du sogar.
Ja, ich war da. Weil ich sehe nämlich, also ich bin jetzt auf der Seite von ihm mal so durch, ich weiß gar nicht, wie man hier skippen kann. Blöd hier. Und komischerweise ein Bild, was ich jetzt hier gesehen habe, ich behaupte nicht, dass das da war auf der Ausstellung. Aber der Stil des Bildes ist so, dass man sofort wusste, alles klar, das ist der. Ich weiß nicht, wie heißt der von den Emirates, der da ist? Ist das der, sag mal schnell, der Zwillingsvater geworden? Nee, der Ire.
Daniel Martin?
Ist er das auf dem Bild? Ich glaube schon, oder? Ist auch nicht wirklich wichtig. jedenfalls an dem Film, an dem Foto kann man sofort erkennen, von wem es ist, ja. Und der hat was
genau,
zu dem Film gesagt?
Der ist sozusagen auch einer der Protagonisten oder kommt da öfter zu Wort in dem Film, weil dessen Arbeit da auch so ein bisschen begleitet wird, wie er da als Fotograf arbeitet und auch dann nach dem Ziel in Roubaix, was ja auch viele kennen wahrscheinlich, wo dann die Fahrer ja nicht direkt da schon irgendwie abgeschirmt sind, sondern da auf dem Rasen da noch rumlaufen in dem Radstadion und dann zu diesen Duschen gehen. Mhm. Und er hat halt die meisten Fahrer für seine Porträts da auf dem Weg vor der Dusche abgefangen und die sozusagen mit den frischen Eindrücken und ja mit Staub und Dreck noch fotografiert und dadurch sind halt diese wunderschönen Bilder entstanden. Also man kann ihm auch auf Instagram folgen, habe ich gesehen. Mhm. Kann man auf jeden Fall mal machen, Tim Köln. Und der sagt halt, stellt ganz gut den Unterschied von Paris-Roubaix zu allen anderen Rennen dar. Also Paris-Roubaix zeigt die raue Seite des Radsports und ist weniger glamourös und bunt wie beispielsweise der Giro oder die Tour. Es ist quasi eine eigene Sportart in der Sportart. Und das passt, denke ich, sehr, sehr gut für dieses Rennen, weil ja Paris-Roubaix, wenn man es einmal selbst gefahren ist, dann liebt man oder hasst man das halt und man braucht dafür halt wirklich eine spezielle Leidenschaft, um sich da wohl zu fühlen und um da auch vorne mitzufahren. Und beispielsweise kommt da auch noch Jean-Marie Leblanc zu Wort, der ja lange Jahre lang der Direktor der Tour de France war und da aus der Gegend rund um Roubaix, Nordosten Frankreichs kommt und der sagt halt auch, es braucht eine ganz, ganz bestimmte Leidenschaft, um dieses Rennen zu gewinnen und sagt dann halt, für ihn einer dieser wenigen Fahrer, die das haben, ist damals im Jahr 2007 George Hincapie gewesen und der glaubt, dass er das Rennen noch gewinnen wird. Er hat es aber dann nicht geschafft mehr.
Ja. Ich dachte, du sagst jetzt, einer, der es noch gewinnen könnte, wird John Degenkolb sein.
Der war damals noch nicht auf der Bildfläche, aber es ist
stimmt, 2008.
Faszinierend, weil viele Interviews mit Fahrern geführt wurden, die tatsächlich noch ein Roubaix im Regen erlebt haben.
Ich weiß nicht, von du schon lange träumst.
Ob du das noch weißt, das letzte Regen-Roubaix gab es 2002.
Puh, echt, so lange ist das her?
Ja. Das ist schon Ewigkeiten her.
Ja, also wie gesagt, ich bin da ja nicht so, gar nicht so hinterher, wie du es bist. Mir tun ja leid. Die armen Menschen. Aber echt so lange?
Ja. Gab es zwar ein, zwei Austragungen, wo es mal so leicht genieselt hat zwischendrin, aber keine so eine epische Schlammschlacht mehr wie damals.
Also wenn ich Belgier wäre, ne, dann müsste man sich also wirklich, wenn man seine Hochzeit planen möchte, am besten das Roubaix-Wochenende raussuchen, weil dann wird es definitiv nicht in Strömen regnen. Da kann man sich ja dann schon relativ sicher sein, wenn man diesem Fluch oder Nichtfluch dann Glauben schenken darf. Nee, hatte ich jetzt ernsthaft nicht auf dem Schirm. Das ist so lange her. Ist dann 18 Jahre kein Regen mehr. Ja, dann kann es auch langsam einmal mal wieder regnen.
Ja, und diese ganzen, also was Paris-Roubaix macht ja halt auch besonders, dass es aus ganz vielen unterschiedlichen Teilen besteht. Also diese Anfangsphase, wo dann halt noch nicht so viel los ist in Sachen Kopfsteinpflaster, was erst im zweiten Rennteil kommt, aber diese Positionskämpfe und halt auch diese Landschaft der Picardie, wo es dann auch rauf und runter schon geht. Und im zweiten Teil, der im Prinzip mit dem Wald von Arenberg beginnt und dadurch hat sich das Rennen damals ja neu erfunden. Also es war ja Anfang der 60er Jahre fast tot. Und dann kam halt jener Jean Stablinski, der bis zu seinem Tode gesagt hat, er ist der Einzige, der in Arenberg unter und über Tage gearbeitet hat und hat diesen Wald ausgegraben. Und das hat die Charakteristik des Rennens wesentlich geändert und ist zu dem gemacht, was es heute erst ist. Und das wird in dem Film auch, ja, sehr gut transportiert, was an Arenberg so besonders ist.
Mhm. Weißt du, ich habe jetzt mal versucht, das nebenher so zu bekommen, wo es, also für mich gibt es immer so die Anlaufadresse, für solche Filme, wo man gucken kann, ob es sie gibt. Es steht jetzt hier auf der Seite von Rotorua Bay, von der Documentary, Coming to Amazon Soon. Weißt du noch, wo du ihn gesehen hast?
Irgendwo habe ich den mal hergekriegt von jemandem. Also
semi-legal klingt das. Das klingt. Also, weil ich habe gerade versucht, mal zu recherchieren, wo es den gibt. Ne? Also ich habe jetzt, meine Seite des Vertrauens ist eigentlich, wer streamt das? Die eigentlich sowas ganz gut.
Ne, bei Amazon gibt es den Film ja auch.
Also, ja?
Ja.
Okay, weil auf der Seite steht noch Coming to Amazon Soon. Da müssen die wohl mal updaten.
Gucken wir mal. Wenn du bei Amazon guckst, dann gibt's.
Ja, bin ich gerade dabei. Road to Rubé. Genau, gibt's die DVD leider gerade nicht zu verfügbar, aber grundsätzlich kann man die da bekommen. The Complete Guide.
Und ich denke, viele Radsportfans haben den auch bei sich zu Hause im Regal stehen.
Echt? Ich habe den, ganz ehrlich, ich habe ihn noch nicht gesehen. Will ich mal gucken. Weißt du, wenn ich eine Amazon-Bewertung lese, ne? Not for viewing in this crunchy. I wouldn't play it in my DVD player with a message. Ja, da kann der Film doch nichts zu, wenn du es nicht abspielen kannst, du Trottel. Weißt du? Der Film hat 3,2 von 5 Punkten bei 5 Bewertungen und eine 1-Punkte-Bewertung, weil der Typ nicht gerafft hat, dass es nicht sein Ländercode ist. Da kann ich ja schon wieder ausrasten. Ja, gibt's derzeit leider nicht mehr. Doch gebraucht irgendwie für 171 Euro.
Bei eBay gibt es den Film auch. Also.
Ja, also ihr habt Möglichkeiten, da hinzukommen. Wenn ihr das möchtet, werdet ihr den auch legal bekommen. Vielleicht, wenn ich das nächste Mal in München bin und mich von der Familie absetzen muss, wenn ich mal Zeit habe, dich wieder zu besuchen, können wir mal einen Filmabend machen oder so. Würde mich
auf jeden Fall, ja.
Jetzt, wo du in schlossähnlichen Gebäuden wohnst.
Dafür brauche ich erstmal einen richtigen Fernseher. Habe heute ein Antennenkabel bekommen.
Ah, okay. Ja, Fernseher habe ich jetzt leider keinen mehr hier. Sonst würde ich alles immer dir sofort zur Verfügung stellen, aber da habe ich keinen übrig. Ja, also Road to Rebay, Daumen hoch, gemacht von den Herren Dave Cooper und David Deal. Hat man geguckt, sonst haben sie nichts so in ihrer Filmografie. Kurios, also einen Film gemacht beide und dann so ein guter. Warum haben die nicht noch mehr gemacht?
Ja, wahrscheinlich kann ja sein, dass das auch einfach so Paris-Roubaix-Fans
Liebhaber. Sind. Ja, kann ja gut sein. Ja, gut, wir haben einen Film, wir haben ein Buch. Das ist mehr Kultur, als wir sonst den ganzen 300 Sendungen. Nee, das stimmt jetzt auch nicht, aber so planen wir weiter. Wir werden also in unserer nächsten Kultursendung vielleicht am Anfang mal kurz ein Update geben, wie es beim Race aussieht, beziehungsweise in der Race-Szene, aber danach stellen wir euch einen Film vor, ein Buch vor, eine Playlist vor, was auch immer uns einfällt, was wir so grob unter dem Schirm der Kultur abspeichern können. Gebt uns gerne ein Feedback. Wenn ihr das alle doof findet, dann machen wir es nicht mehr. Dann hören wir es auf, dann sparen wir uns die Zeit. Wir hoffen, es macht euch aber auch Spaß, so wie es uns macht. Es zwingt uns, zumindest mich, auch nochmal ein bisschen mehr zu lesen wieder. Das ist auch ganz gut. Trotz allem, also trotzdem, dass wir den Race jetzt gerade nicht machen können, möchte ich mich bedanken für die Unterstützung, die uns auch trotzdem zugutekommt. Ja, also wenn ihr über unsere Seite, über das Suchfenster bei Amazon bestellt und geht ein kleines Stück an uns. Ihr könnt jetzt auch, ich werde einfach die DVD und das Buch auch verlinken. Ja, also wenn ihr darüber dann in eine Amazon-Session geht und etwas bestellt, geht da auch ein kleiner Teil von an uns. Ja, alle, die etwas uns überweisen, jeder kleine Cent ist bei uns gut aufgehoben und wir sind sehr demütig und danken dafür sehr. Ja, bleibt alle gesund. Die können, mögen gerne Radfahren. Die jetzt zu Hause sitzen, weil sie nicht die Wohnung verlassen dürfen oder in vorsorglicher Quarantäne sind oder. Haltet die Ohren steif, es kommen bessere Zeiten und wir bleiben dabei, wir bleiben bei euch und vielleicht können wir euch mal immer mal wieder eine Stunde aus der Tristesse rausholen, das wird uns freuen. Ich glaube, das unterschreiben wir alle so, oder?
Auf jeden Fall.
Ja. Also, gehabt euch wohl und vielen Dank. Tschüss.
Ciao.